Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Die Europäische Union könnte und ich glaube auch sollte sich hier mehr Gedanken machen zum Thema, wie bringe ich Innovation nach Europa, wie bringe ich Produktion von Generika stärker nach Europa, wie kann ich es überhaupt halten. Die Europäische Kommission sollte sich vielleicht auch mehr Gedanken darüber machen, wie können wir ein gutes, europaweit sinnvolles Medikamentenbevorratungssystem für die kalten Jahreszeiten machen, weil das macht nämlich nur dann wirklich gut Sinn, wenn es europaweit gemanagt wird.
Wer krank ist, sollte einen raschen, leistbaren und niederschwelligen Zugang zum bestmöglichen Arzneimittel haben. Soweit das Idealbild. Doch angesichts der finanziellen Engpässe in einem kränkelnden Gesundheitswesen mehren sich in den letzten Jahren die Diskussionen darüber, ob in der Versorgung tatsächlich alles für alle zur Verfügung stehen kann. Im Pressepodcast nimmt Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmik, Stellung zum Thema der pharmazeutischen Versorgungssicherheit und bringt dabei den Standpunkt der Industrie ein. Ein Gespräch über den Unterschied zwischen Liefer- und Versorgungsengpässen, die wahren Player der Preispolitik bei Therapeutika, den Produktions- und Innovationsstandort Europa und die aus Sicht der Industrie nicht immer zielführenden Bemühungen der Europäischen Kommission und der nationalen Entscheidungsträger, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie unter einen Hut zu bringen. Das Interview für die Presse führt Christian Lenobel.
Die beste Medizin für alle, unabhängig vom Einkommen, Bildung, Alter, Geschlecht, Wohnort, so eine Einklassenversorgung der ersten Güte, das würde man sich wünschen und man sollte meinen, das ist auch in einem hochindustrialisierten Land wie Österreich machbar und möglich. Die Wahrheit ist, dass das Gesundheitssystem im Moment sehr schwierige Zeiten durchläuft und um die Versorgungssicherheit ist es nicht nach Wunsch bestellt, glaube ich, kann man sagen. Warum das so ist, wie man mit den Herausforderungen umgehen kann, was für Lösungen es gibt. Dazu darf ich heute im Presse-Podcast-Studio Alexander Herzog begrüßen, den Generalsekretär der Pharmik, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs.
Guten Morgen und vielen Dank für die Möglichkeit.
Herr Herzog, laut dem Bundesamt für Sicherheit und Gesundheitswesen sind in Österreich aktuell rund 600 Arzneimittel nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Und die Palette, die reicht von Standardprodukten wie Antibiotika, Schmerzmittel, Asthmamittel bis hin zu Präparaten zur Behandlung von Krebserkrankungen, wo es wirklich darum geht, dass die Unterversorgung lebensbedrohliche Konsequenzen haben kann für die Menschen. Ein sehr komplexes Thema mit einer simplen Frage, wie ist das möglich?
Es gibt in Österreich etwa knapp 18.000 Präparate. Wir sprechen hier von den sogenannten Pharmazentralnummern. Das sind auch Präparate in verschiedenen Packungsgrößen inbegriffen, die wir in der Versorgung haben, die die gesamte pharmazeutische Industrie im niedergelassenen Bereich in der Versorgung hat. Jedes einzelne Präparat, jede einzelne Packungsgröße, die nicht verfügbar ist, schmerzt den Patienten, schmerzt letztlich auch als Industrie. Und diese von Ihnen genannten 600 Stück, das ist eine Zahl, die haben sich über die letzten Jahre nicht verändert. Das ist gut und schlecht zugleich. Es ist nicht gut, weil jedes Produkt ist eines zu viel. Es ist aber dennoch gut, wenn man sieht, das Problem verschärft sich nicht. Es verschärft sich auch nicht im Winter, es verschärft sich nicht. In diesen 600 sind allerdings auch verschiedene Packungsgrößen drinnen. Das heißt, wenn man die rausrechnet und sagt, naja, ob jetzt ein Präparat mit 20 in einer 20er-Packung verfügbar ist oder vielleicht nur in einer 10er-Packung, nimmt man halt zwei davon, ist vielleicht nicht versorgungsrelevant. Wenn man das rausrechnet, bleiben vielleicht knapp unter 200 Produkte wirklich übrig, die manchmal eingeschränkt oder nur schwer verfügbar sind. Diese Produkte variieren allerdings auch. Es kann durchaus sein, dass dann ein Produkt, was in dieser Liste drinnen steht, nach wie vor im Großhandel, im pharmazeutischen, vollsortierten pharmazeutischen Großhandel verfügbar ist oder auch in der Apotheke noch lagernd ist. Das heißt, nur weil es hier zu einem Lieferproblem kommt, kommt es noch nicht zu einem Versorgungsproblem. Es war bis jetzt immer möglich, auch über die beiden schwierigen letzten Winter, dass in Absprache mit dem Arzt, der oder die Apothekerin, ein alternatives Präparat aushändigen konnte. Wichtig ist hier nur, sofort die Rücksprache mit dem Arzt, mit der Ärztin, damit der Patient auch entsprechend gut versorgt ist.
Dazu braucht es auch idealerweise eine Datenlage, die Einsicht ermöglicht. Also erstens in das, was man an Medikamenten braucht, andererseits, wie sie verteilt sind, was wirklich fehlt. Also offensichtlich, Sie haben ja schon bei den Zahlen da relativiert. Ich habe von 600 gesprochen. Sie haben gesagt, wenn man es genau nimmt, sind es 200. Stehen diese Daten zur Verfügung? Zirkulieren sie so, wie man sich das vorstellt, oder gibt es hier Probleme und wie kann man das lösen?
Der Patient kann das immer wieder im öffentlich zugänglichen Register der Behörde im Bundesministerium für Gesundheit und Soziales einsehen. Das heißt, es ist eine öffentlich einsehbare Liste, wo sich jeder Patient, jede Patientin ein Bild darüber machen kann, ob ihr Produkt gerade verfügbar ist oder nicht. Was noch nicht so gut funktioniert, ist, sind die Verknüpfung dieser Daten. Wir würden uns auch wünschen, dass die Daten hier mit der Ärztesoftware verknüpft werden, sodass der Arzt idealerweise bei einer Verschreibung gleich sieht, Achtung, dieses Produkt ist nur eingeschränkt verfügbar und sofort in der Ordination auf ein Alternativpräparat umsteigt. Das Gleiche gilt für die Apotheken. Hier wünschen wir uns eine Verknüpfung dieser Datensätze, weil bei 18.000 Produkten, die teilweise vor allem im Generika-Bereich im Fernen Osten hergestellt wurden, vielleicht können wir das später noch einmal besprechen.
Da kommen wir sicher darauf zu sprechen, ja.
Kann es immer wieder passieren, dass das eine oder das andere Produkt nicht verfügbar ist. Das liegt in der Natur der Sache. Wichtig ist nur, dass die Information schnell beim verschreibenden Arzt ist und dass der Patient, die Patientin sofort die gute Versorgung bekommt.
Ich möchte das gleich aufgreifen, was Sie gesagt haben, sozusagen die geopolitischen Faktoren. Ja, also wir sprechen von Medikamenten, die hier bei uns in Europa oder in Österreich nicht zur Verfügung stehen, auch wenn es weniger sind. Aber es gibt auf jeden Fall Lieferengpässe, kann man nicht drumherum. Ich habe mir da ein paar Daten rausgeschrieben, die unglaublich klingen. 80% der Arzneimittelwirkstoffe werden in China und Indien hergestellt. 40% der in Europa verkauften Fertigarzneimittel kommen aus China und Indien. Und dann noch Beispiele aus China und Indien kommen zum Beispiel 60% der weltweiten Produktion von Paracetamol. Bei Penicillin sind sogar 90%, bei Ibuprofen, was jeder kennt, 50%. Also kurzum, es gibt ein Produktionsproblem, oder? Es gibt die Lieferengpässe haben auch damit zu tun, dass wir das nicht bei uns in Europa herstellen. Das ist bekannt. Welche Gründe gibt es dafür? Gibt es Möglichkeiten, das zu ändern? Und weil das alles hat ja mit den Lieferengpässen zu tun, die irgendwann auch zu Versorgungsengpässen werden.
Da muss ich etwas weiter ausholen. Grundsätzlich ist die Preisbildung, das heißt, der Preis jedes einzelnen Medikamentes, das der Patient oder die Patientin bezahlt, wird in Österreich durch einen relativ komplexen und aufwendigen Preisfeststellungsprozess generiert. Im niedergelassenen Bereich ist das eine einzige Abteilung im Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, die über den Preis und letztlich auch über die Menge und über die Verfügbarkeit dieser Produkte bestimmt, beziehungsweise den Preis gemeinsam mit dem pharmazeutischen Hersteller bespricht und definiert. Das ist natürlich eine Monopoleinrichtung, die über den gesamten niedergelassenen Bereich, das sind etwa 2/3 des gesamten Marktes, bestimmt oder verfügt. Mit all damit zusammenhängenden Vorteilen und Nachteilen für die Versorgung. Generell stellen wir schon seit Jahren, speziell im Generika-Preissegment, das ist ganz grob gesagt, es ist nicht ganz korrekt, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz grob gesagt, alles unter der Rezeptgebühr. Das heißt, was man tatsächlich selber bezahlt. Stellen wir einen unglaublichen Preisdruck seitens der Sozialversicherungen fest. In Österreich ist dieser Preisdruck leider besonders ausgeprägt. So dass wir das Phänomen haben, dass obwohl Österreich eines der reichsten Länder auf diesem Globus ist, wir zu den Ländern mit den niedrigsten Arzneimittelpreisen gehören. Das ist natürlich ein Phänomen, das letztlich auch Auswirkungen auf die Versorgung hat. Weil es ist vollkommen klar, dass wenn ein Produkt global sehr knapp ist oder wenn es zu irgendeiner Krankheitswelle kommt, dass dann natürlich die Allokation in die Länder, wo der Preis ohnehin sehr, sehr niedrig ist, unter Umständen etwas leiden könnte. Nicht immer, weil wir haben ja auch eine sehr hohe ethische Verantwortung und wir stehen auch zu der Verantwortung als der wichtigste zur Verfügungsteller von in Wahrheit Therapieprodukten und das sind die Medikamente. Weil ohne uns gibt es keine medizinische Versorgung, ohne uns gibt es keine Gesundheit, ohne uns gibt es auch letztlich keinen Wohlstand. Und das macht das Ganze sehr komplex, dieser enorme Preisdruck. Der ist vor allem bei den Generikern. Generika sind Produkte, wo der Patentschutz schon abgelaufen ist. Und daher haben sich in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten sukzessive eine Tendenz breit gemacht, die wir jetzt sehr kritisch betrachten, nämlich die Verlagerung der Produktion in Länder, wo die Produktionskosten einfach substanziell niedriger sind als in der Europäischen Union. Das haben wir als pharmazeutische Industrie deshalb machen müssen, damit wir überhaupt den Preisforderungen der Gesundheitssysteme in irgendeiner Weise nachkommen können. Diese Produkte sind extrem margenschwach. Wir reden hier von einstelligen Prozentbeträgen, wenn überhaupt, und sind daher nur wirtschaftlich in der Versorgung zu halten, wenn sie entsprechend große Mengen abgesetzt werden. Und diese Mengen können idealerweise nur in Ländern produziert werden, wo die Produktionskosten niedrig sind.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass die Preisbildungspolitik, die hier in Europa oder in Österreich gemacht wurde, ist, hat die Industrie hinausgedrängt.
Das ist korrekt. Wir hatten noch vor 20, 30 Jahren eine sehr gute funktionierende pharmazeutische Industrie, die sehr viel produziert hat, sehr hohe. Und diese ist langsam aber sicher abgewandert, sodass wir jetzt in Österreich zwar sehr viele pharmazeutische Unternehmungen haben, aber die ganz, ganz Großen haben sich schon auf den Weg Richtung Asien gemacht. Von den ganz, ganz Großen ist letztlich, nebst vielen anderen kleinen und mittleren, das viel zitierte Werk auch in Tirol, das letzte Antibiotika-Werk, das ist noch da. Und ich glaube, es ist wichtig und relevant, dass die Politik gemeinsam mit uns als pharmazeutische Industrie alles dran setzen, dass diese Abwanderung einmal gestoppt wird. Idealerweise können wir natürlich wieder Produkte oder Produktionsstätten zurückholen, aber wenn wir es schaffen, den Trend zu stoppen, ist ein erster wichtiger Schritt schon getan.
Das heißt, wenn dieses, was ja von allen Seiten, glaube ich, gefordert wird, dass Produktion von wichtigen Produkten und ganz speziell natürlich in dieser Branche nach Europa zurückgeholt wird, das ist eigentlich eine preisbildungspolitische Frage auch, nicht? Also die Preisbildung, so wie sie funktioniert hat, hat die Industrie dazu bewogen, auszuwandern sozusagen, um sich das überhaupt leisten zu können. Und wenn man sie wieder reinholen will, muss man das ja dann auch über politische Maßnahmen der Preisbildung wieder bewerkstelligen. Was würden Sie sich da aus Sicht der Industrie wünschen?
Die Münze hat natürlich zwei Seiten. Wir haben es dadurch geschafft, dass die Präparate sehr, sehr preiswert sind und zu Commodities geworden sind und daher sich die wirklich jeder leisten kann. Auf der anderen Seite hat man sich natürlich dann, wie wir es jetzt schmerzlich erfahren mussten, auch Probleme mit den Lieferketten zugezogen, wenn die Produkte nicht mehr in der Europäischen Union produziert werden. Ich will damit nur sagen, dass es da hier nichts gratis auf der Welt gibt und dass das natürlich alles einen Preis hat. Und ich glaube, die Gesundheitssysteme haben bei ihrem verständlicherweise, weil sie sparen, weil sie ja über öffentliche Mittel verfügen, hier die Preisschraube doch etwas überdreht. Und es wäre dringend erforderlich, dass wir zum Beispiel eine sogenannte Indexierung bekommen, eine Indexanpassung. Es ist nämlich tatsächlich so, man glaubt das kaum, dass wir als Industrie unsere Preise, die der Patient oder die Patientin in der Apotheke für unsere Produkte bezahlen, nicht selbstständig an die Inflationsrate anpassen können. Jeder einzelne Hersteller muss für jedes einzelne Produkt, wenn er diese Inflationsanpassung geltend machen möchte, noch einmal durch dieses Preisfeststellungsverfahren bei der Sozialversicherung durch und sich das genehmigen lassen. Wie man sich leicht vorstellen kann, wird das eher sparsam genehmigt. Unter Hinweis auf die öffentlichen Mittel. Und daher fordern wir schon seit langem, und die letzten zwei Jahre haben uns das deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine automatische Inflationsanpassung wäre an die
Produkte. Die ja in anderen Branchen
gang und gäbe ist, ja. Ja, das haben wir nicht. Und allein das würde sehr, sehr viel Druck von der Preisfront nehmen und würde damit auch ganz entscheidend zu einer Erhöhung der Versorgungssicherheit beitragen.
Lassen Sie uns ganz kurz über das Bewertungsboard sprechen. Das Medikamentenbewertungsboard vom Ministerium wurde zur Bewertung neuer und bestehender, aber vor allem sehr teurer Therapien ins Leben gerufen, die in den überwiegenden Fällen nur in Spitälern verabreicht werden. Das Ziel ist klar, es soll also unabhängig davon, in welchem Bundesland Betroffene behandelt werden müssen, der gleiche Zugang zu diesen Therapien ermöglicht werden. Im Gesundheitsministerium sieht man im Medikamentenbewertungsboard die Möglichkeit für rasche und faire Lösungen in diesem Zusammenhang. Von anderen Seiten steht es massiv unter Kritik. Vielleicht können Sie mir, Herr Herzog, den Punkt der Industrie und die Kritik der Industrie daran näher bringen.
Der Hintergrund dieser Regel ist vollkommen logisch, weil wir hier von hochspezialisierten Krebsprodukten, High-End-Gentherapien etc. reden, die wirklich an der Spitze der globalen medizinischen Forschung sind. Und daher unterstützen wir sehr jede Bemühung, dass natürlich in Österreich jeder Staatsbürger den gleichen Zugang zu diesen Produkten haben soll. Und wie es leider in der Vergangenheit manchmal war, dass hier die Postleitzahl ausschlaggebend war für einen, ob man ein Produkt bekommt oder eine Therapie bekommt oder nicht, das ist sicher nur die zweitbeste Lösung. Der Bund hat sich im Zuge des Finanzausgleiches entschlossen, das Gesundheitsministerium hier eine zusätzliche Schwelle einzuziehen. Man muss dazu sagen, High-End-Produkte, die ganz neu auf den Markt kommen, die Krankheiten heilen, die bis jetzt unheilbar waren, oder die es ermöglichen, Krankheiten zu lindern, die bis jetzt vielleicht tödlich waren, die werden in einem unfassbar aufwendigen Prozess von global agierenden Unternehmungen, der 10 bis 15 Jahre dauert, der Kosten von zwischen 2 und 3 Milliarden Euro verursacht, entwickelt und sind daher sehr oft nur für eine sehr, sehr kleine Patientenpopulation geeignet. Wir sprechen hier von den sogenannten seltenen Erkrankungen. Diese Therapien zu beurteilen, medizinisch zu beurteilen, obliegt natürlich primär den Zulassungsstellen. Das ist die Europäische Medizinagentur für Österreich, die EMA, oder die FDA für die USA. Selbstverständlich schaut sich in jedem Spital auch der behandelnde Arzt dieses Produkt noch einmal an und entscheidet dann individuell, ob das für seinen Patienten, für seine Patientin sinnvoll und geeignet ist. Wir reden hier von Therapien, die vielleicht 10, 20, 30 Patienten treffen, aber die dafür ganz besonders hart. Und deshalb war bis jetzt Österreich ein Land, wo wir europaweit wirklich Vorreiter waren. Wir waren eines der Länder, wo die Patienten im Spital am allerschnellsten Zugang zu ganz neuen, hochinnovativen Therapien gehabt haben. Hier hat Österreich in der Europäischen Union einen Ruf wie Donnerhall. Und genau das wird jetzt in Frage gestellt und hier wird ein zusätzliches Risiko in Kauf genommen. Weil was passiert ist, ist, dass der Bund eine sehr stark bürokratische Stelle eingerichtet hat im Gesundheitsministerium, wo Bürokraten ohne Einbindung von Patienten, mit nur schwacher Einbindung von medizinischen Fachorganisationen, sich hier diese Produkte anschauen und dann darüber befinden, ob dieses Produkt in einem Spital eingesetzt werden kann oder nicht.
Das heißt, die Besetzung des Boards, die Experten, die darüber stimmen, sind nicht die, die eigentlich das tun sollten.
Unsere Kritik an Bord ist zweifach. Unsere Kritik an Bord ist einerseits, dass die ärztliche Therapiehoheit in Frage gestellt wird. Am Ende des Tages entscheidet der behandelnde Arzt im Spital über seinen Patienten und nicht ein anonymes Bürokratenboard. Wir sehen mangelnde Fachexpertise bei der Boardbesetzung. Wir sehen hier eine Verzögerung des Patientenzugangs durch monatelangen Bewertungsprozess. Und wir sehen unter Umständen sogar eine Behinderung und eine Verunmöglichung, weil wenn das Board dann irgendwann einmal eine Entscheidung trifft und sagt, na, eigentlich finden wir es das jetzt nicht so toll, obwohl es bereits von der EMA zugelassen ist, dann kann es sein, dass ein Patient überhaupt keine Therapie bekommt. Und das finden wir nicht gut. Wir finden überhaupt, dass diese bürokratischen Prozesse bei einer Behandlung, wo es in Wahrheit um Stunden oder um Tage geht, dass ein Patient eine Behandlung bekommt, geradezu fahrlässig.
Sie haben die Bürokratie angesprochen. Ich möchte einen kleinen Sprung auf die nächsthöhere Ebene machen, nämlich nach Europa zum EU-Pharma-Gesetzespaket. Wir haben hier nicht die Zeit, das alles im Detail zu besprechen, aber vielleicht ein paar Dinge, wo Sie ein sehr kompetenter Ansprechpartner sind. Das Arzneimittelgesetz von Europa zielt vor allem darauf ab, einerseits Schutzfristen für Daten in der Medikamentenentwicklung und andererseits Anreize für forschende pharmazeutische Unternehmen, damit die ihre Forschungsaktivitäten erhöhen. Ja, also es betrifft sozusagen pharmazeutischen Unternehmen und die Industrie. Und ein heißes Thema waren die Länge der Datenschutzfristen. Die Idee ist sozusagen, wenn man die verkürzt, dann sollte es ja in der Folge möglich sein, dass Nachbauten von Originalpräparaten, also Generika, früh auf den Markt kommen, zum Wohle des Patienten. Da gibt es allerdings logischerweise auch andere Interessen und Kritik der Industrie. Wenn Sie vielleicht kurz dazu Stellung nehmen können, dann kommen wir auf die Incentives zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Die Länge der Schutzfristen hat unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung eines Unternehmens, ob es in einer bestimmten Region investiert Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen, wir sprechen hier von 2 bis 3 Milliarden Euro, die die Entwicklung eines neuen Medikamentes kostet. Und dieses Geld muss ja auch irgendwann mal wieder zurückverdient werden oder zurückgespielt werden. Daher sind bis jetzt 2 relevante Eckpfeiler in der Gesetzgebung zu berücksichtigen. Das eine ist die Länge der Schutzfristen. Je länger diese Schutzfrist ist, desto eher wird ein Unternehmen motiviert sein, hier in der Europäischen Union zu entwickeln. Und das andere ist die Frage des damit zusammenhängenden Preises. Es ist klar, dass je länger die Schutzfristen sind, auf desto mehr Jahre kann man dann den Preis aufteilen. Das heißt, das Produkt wird letztlich auch eher günstiger als eher teurer. Der Punkt 1 ist extrem relevant für die Weiterentwicklung der Europäischen Union zu einem Innovationsstandort auf der gesamten Welt. Wir werden in Europa nie der billigste Produzent sein. Wir werden in Europa nie die Werkbank der Welt sein. Aber was wir haben unfassbar kluge Forscherinnen und Forscher. Wir sind gut in Innovation, wir sind gut in Technologie, wir sind gut in High-End, wir sind alles gut, was mit dem Kopf zu tun hat. Die Covid-19-Impfstoffe wurden großteils in Europa entwickelt und das Ganze in einer Rekordzeit. Ich glaube, wir haben hier einen sehr, sehr guten Track Record, auf den wir zurückblicken können. Und ich wundere mich daher, dass die Kommission das alles aufs Spiel setzt, indem sie hier die so relevanten Schutzfristen verkürzt einfach und damit den Unternehmen Motivation nimmt, in der Europäischen Union weiterhin zu entwickeln und zu forschen. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass wir jetzt schon sehen, dass in der Europäischen Union die Anzahl der Patentanmeldungen im pharmazeutischen Bereich Jahr über Jahr ganz, ganz leicht steigen, aber in Wahrheit eher flach sind. In den USA steigen sie an über die letzten Jahre und in China steigen sie dramatisch an. China hat ein extrem dynamisches und forschungsförderndes Umfeld. Die Zeiten des Copy and Paste sind lang vorbei. Und hier muss sich Europa positionieren und hier muss Europa aufholen. Daher plädieren wir ganz vehement, die Schutzfristen bei der bisherigen Dauer von 8 Jahren zu belassen. Und hier liegt ein Grunddenkfehler der Kommission vor, den wir jetzt seit über 1,5 Jahren versuchen zu erklären. Der Grunddenkfehler ist, dass die Kommission sagt, naja, wir kürzen euch die fixen Schutzfristen, dafür könnt ihr euch dann Jahre oben dazu verdienen, indem ihr, wenn das Produkt dann am Markt ist, bestimmte Auflagen erfüllt. Das ist zwar gut gedacht am Papier, zielt aber völlig an der unternehmerischen Realität vorbei, weil jedes Unternehmen auf diesem Globus wird Investitionsentscheidungen, die noch dazu hoch risikobehaftet sind, weil man weiß ja nicht, ob aus dem Molekül, aus dem Wirkstoff wirklich einmal ein Produkt wird. Das Ganze ist eine extrem risikobehaftete Entscheidung. Und kein Unternehmen wird diese Entscheidung treffen, basierend auf etwas, was es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft verdienen könnte. Sondern jedes Unternehmen trifft die Entscheidung auf die Dinge, die fix im Gesetz stehen und die, auf die es sich fix verlassen kann. Und diese Fixfrist wird jetzt von 8 auf 6 Jahre verkürzt. Wir haben immer gesagt, lass uns über die Incentives reden. Die sind für uns schön, weil sie vielleicht in 10, 15 Jahren eine Art warmer Regen sind, aber sie sind nicht entscheidend für das, was die Europäische Union braucht, nämlich Commitment und Entscheidungen für Forschung und Entwicklung.
Was sozusagen auf den ersten Blick vernünftig klingt, ist bei näherer Betrachtung, zumindest aus Sicht der Industrie, alles andere als ökonomisch vernünftig. Das ist eine wunderbare Überleitung zur sogenannten Urban Wastewater Treatment Directive. Komplizierter Name, es gibt kommunale Abwasserrichtlinie, die gibt es an sich schon seit 30 Jahren, wird aber gerade überarbeitet und auch da gibt es Vorschläge von der EU, die glaube ich nicht ganz in ihrem Sinne sind. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz darlegen, was die Idee dahinter ist und warum die nicht greift?
Die Idee dahinter ist, wir sprechen hier von der sogenannten vierten Klärstufe. Das heißt, das Abwasser hat bereits eine Klärstufe 1 passiert, ist schon recht sauber, hat eine Klärstufe 2 passiert, ist besonders sauber, hat eine Klärstufe 3 passiert, ist wirklich sehr gut sauber. Und jetzt soll noch eine vierte Klärstufe eingezogen werden, wo es dann ganz besonders und ultrasauber wird. Und die Europäische Kommission hat herausgefunden oder vermeintlicherweise herausgefunden, dass die Hauptverursacher, das, was da noch bei der vierten Klärstufe verbleibend drinnen ist, die körpereigenen Ausscheidungen sind, die durch den Toilettengang oder durch Spülungen etc. passieren. Und da ist man vermeintlicherweise draufgekommen, dass hier dann nur noch Reste von Medikamenten oder Tabletten oder auch von Kosmetikern sozusagen zur Klärung anstehen.
Wenn ich nur kurz eine Zahl einbringen darf, die die EU-Kommission sozusagen vorausschickt. Ja. Sie geht davon aus, dass über 90% der im Abwasser vorgefundenen Mikroschadstoffe durch Pharmazeutika und Kosmetika verursacht werden, dass die logischerweise beseitigt gehören, nicht, um die Umwelt zu schützen. Und fordern deswegen so eine Art Verursacher, nach einer Art Verursacherprinzip und Herstellerverantwortung, dass die betroffenen Hersteller, und da kommt jetzt die Pharmaindustrie ins Spiel, 80% dieser Gesamtkosten für die Ausbauten und für den Betrieb der Kläranlagen, der von Ihnen angesprochen worden ist, für diese vierte Klärstufe getragen wird. Wieder, von außen klingt das irgendwie vernünftig. Sie machen es schmutzig, Sie machen es auch sauber oder zahlen dafür.
Also erstens zweifeln wir das an, dass wir da hier der einzige Verschmutzer sind, weil der Mensch nimmt ja noch andere Dinge auch noch zu sich, außer Medikamente. Und Punkt zwei, sollten wir wirklich das ein oder andere Prozent verursachen in diesem dann einer vierten Klärstufe zuführenden Wassers oder Abwassers, sind wir selbstverständlich bereit, hier auch unseren Teil finanziell dazu beizutragen.
Aber das ist überhaupt keine Zweifel.
Aber die 90%, die können wir nicht einmal im Ansatz bestätigen. Und wir lassen das jetzt gerade auch weiter untersuchen und sind hier in einem intensiven Prozess mit der Kommission. Aber sollte das wirklich zu einer Richtlinie werden, speziell auch mit den nationalen Regierungen und dann aber auch mit unserer Bundesregierung hier im Gespräch, um hier noch hier zu einer etwas realitätsnäheren Betrachtung zu kommen. Weil man stelle sich vor, sollten wir wirklich 80% einer kompletten vierten Klärstufenanlage als Industrie bezahlen müssen, müssten wir das ja sofort auf die Produkte umlegen. Das würde doch eine substanzielle Erhöhung der Medikamentenpreise bedeuten. Und falls dem nicht stattgegeben wird, dann würden Präparate unter Umständen großflächig vom Markt verschwinden. Also das Ganze ist wieder so eine Geschichte, die aus Brüssel kommt, die von vorn bis hinten nicht durchgedacht wurde.
Die Idee, denke ich, hoffe ich, von der Europäischen Kommission ist ja, dass man die Medikamentenversorgung verbessert, aber gleichzeitig auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärkt, nicht? Das wäre, denke ich, das Konzept der EU, um sich eben zu positionieren, auch im Vergleich zu China, Indien und anderen Märkten. Wenn man Ihnen zuhört, ist das ein Dilemma, das so mit den derzeitigen Gesetzgebungen oder Vorschlägen nicht zu lösen ist. Also wo sich das eine mit dem anderen eher streitet, als dass es gemeinsam passiert. Sprich Versorgungssicherheit und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Können Sie mir die Lösungen der Pharmaindustrie aus Ihrer Sicht präsentieren, die schlauer wären als das, was von der EU-Kommission vorgelegt wird an Ideen?
Ich glaube, sehr viel liegt hier bei den nationalen Regierungen. Die Europäische Union könnte und ich glaube auch sollte sich hier mehr Gedanken machen zum Thema, wie bringe ich Innovation nach Europa, wie bringe ich Produktion von Generika stärker nach Europa, wie kann ich es überhaupt halten? Die Europäische Kommission sollte sich vielleicht auch mehr Gedanken darüber machen, wie können wir ein gutes, europaweit sinnvolles Medikamentenbevorratungssystem für die kalten Jahreszeiten machen, weil das macht nämlich nur dann wirklich gut Sinn, wenn es europaweit gemanagt wird, weil dafür haben wir die Europäische Union mit diesem riesigen Binnenmarkt. Weil vielleicht ist eine Grippewelle irgendwann einmal in Spanien im Winter weniger ausgeprägt als vielleicht in Dänemark, wo man die Produkte dann eher braucht und da braucht es europaweite Lösungen. Was wir auf jeden Fall vorschlagen, und das ist auch etwas, was wir an die nächste Bundesregierung herantragen werden und auch schon an die Politiker herangetragen haben, ist, wir appellieren sehr stark, eine österreichische Pharma-Strategie zu entwickeln nach dem Vorbild Deutschlands. Österreich hat eine sehr relevante pharmazeutische Industrie. Wir haben rund 150 Unternehmungen am Standort Österreich, mehr als 18.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze, mehr als fast 70.000 indirekte. Wir haben etwa 4 Milliarden Euro in den letzten 10 Jahren hat die Industrie hier in Österreich investiert. Das ist relativ viel und wir haben eine Wertschöpfung, die ist fast 3% des BIPs, fast 10 Milliarden Euro ist die pharmazeutische Industrie, ist die Wertschöpfung dieser Industrie. Wir glauben her, dass die Industrie in Österreich standortrelevant ist und es sollte daher auch einer Bundesregierung daran gelegen sein, diese pharmazeutische Industrie zu unterstützen, die Forschungsaktivitäten zu unterstützen, die Innovationsaktivitäten zu unterstützen, aber auch die gesamten Produktionsaktivitäten zu unterstützen. Und das Schöne an Österreich ist, wir haben hier ein vielfältiges Bild. Wir haben Niederlassungen von großen internationalen Unternehmungen, die hier Forschung und Entwicklung betreiben. Wir haben sogar ein Unternehmen, das hier sogar ein eigenes Grundlagenforschungsinstitut am Standort Wien betreibt. Wir haben aber auch eine Unzahl von vielen kleineren und mittleren Unternehmungen, teilweise in Familienbesitz, die auch unter der starken Last der staatlichen Preisbildung zu leiden haben. Und die gilt es hier zu unterstützen. Das sind hochwertige Arbeitsplätze, das sind gute Steuerzahler und die sind ein relevanter Teil des Innovations- und Forschungsstandortes Österreich und da braucht es eine gute, nachhaltige Strategie.
Dann darf ich Sie abschließend noch um Ihre persönliche Einschätzung fragen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich die Medikamentenversorgung verbessert und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit Europas und Österreichs steigert? Wird in den nächsten Jahren substanziell sich was positiv in diese Richtung verändern?
Ich glaube, je eher man das in Abstimmung und in gemeinsamen guten Dialog mit der Industrie und mit dem Industrieverband macht, desto höher stehen die Chancen drauf. Wir haben viele gute Ideen. Es ist auch unser Interesse, diese beiden zugegebenermaßen schwierigen Themen gut übereinander zu bekommen. Wir wissen am besten, wie unsere Industrie funktioniert und wir appellieren daher an diese Regierung oder auch an die nächste Regierung. Suchen Sie den Kontakt mit uns, suchen Sie den Austausch mit uns. Wir suchen es auch. Und lass uns gemeinsam an guten Lösungen arbeiten. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Herr Herzog, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war der Pressepodcast zur aktuellen Lage der Pharmaversorgung in Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören.